Guten Morgen. Ich möchte an den Worten von Karl Dietmar, weil sie passen, anknüpfen. Er sagte, bezogen auf die letzte Predigt, die habe ich nicht gehört, weil ich nicht da war, von aller Art des Bösen fernzuhalten. Und heute werden wir uns angucken, passt sogar, angucken, wie das zu gehen hat. Ich habe mein Lebensbuch, das ist hier mein Lebensbuch, damit ich durchkomme, Rezept, steht in Psalm 1. Da geht es nämlich darum, wie komme ich oder erreiche ich die wahre Glückseligkeit? Glückselig der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Die Psalmen fangen mit ein wunderschönes Wort an, glückselig. Müssen wir ein bisschen überlegen, was glückselig ist. Habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Glückselig heißt, bei Glück ist es ja klar, selig, man ist voll. Wenn man zum Beispiel zu jemandem sagt, du bist weinselig, dann ist er voll Wein. Und das zeigt sich dann auch. Und im umgekehrten Sinne, sollen wir satt in Christus sein? Psalm 90 steht zum Beispiel so ein interessantes Wort, satt in Christus, gesättigt, voll. Ich gehe zu einem Hauskreis und da hatte mal jemand vor 5 Jahren den merkwürdigen Vorschlag gemacht, wir könnten uns doch mal die Psalmen angucken. Ich hatte dazu überhaupt keine Lust und die anderen haben sich durchgesetzt. Und wir haben knapp 5 Jahre, wir haben vor kurzem aufgehört, 5 Jahre in den Psalmen uns beschäftigt. 3-mal wollten wir aufhören, dann sagten die Leute, Wolfgang, das ist so interessant, die Lebensbilder von David, von Salomo, von Mose und wie sie alle hießen. Und wir haben dann versucht, diese Lebensbilder in den Kontext der Situation zu tun und dann zu überlegen, na, bin ich heute vielleicht der David, der gesündigt hat? Bin ich vielleicht der Mose, der zurückschaut und traurig ist, dass er nicht ins neue Land kommt und so weiter? Also ich will bloß sagen, das hat uns glücklich gemacht, was wir eine Schätze in den Psalmen stecken. Also der Psalm 1 fängt an mit glückselig. Und der Psalm 2 hört auf mit glückselig. Das ist interessant. Da steht nämlich da, Psalm 2, Vers 12, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf den Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn, also Gottes Zorn, glückselig alle, die sich bergen können vor dem Zorn Gottes. Also sozusagen wird hier jemand beschrieben, in dem das, was er nicht tut. Ich habe in meinem Leben auch mehrere Beurteilungen geschrieben und es hat mich manchmal ganz schön Kraft gekostet, alles so schön zu formulieren, dass diese Menschen ja nur positive Eigenschaften haben. Und hier sagt Gott, ich muss euch mal einen gerechten Mann beschreiben und fängt damit an, was kein Mensch machen würde. Er beschreibt ihn, was er nicht tut. Interessiert doch gar keinen. Doch uns schon. Weil wir wollen ja rauskriegen, warum dieser Mann oder besser gesagt, manche übersetzen ihn auch, diese Person oder dieser Mensch, warum dieser glückselig ist. Er tut 3 Dinge nicht. Er folgt nicht den Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder beschreitet er nicht. Genau. Und in dem Kreis der Spötter sitzt er nicht. Ich habe eine interessante kurze Geschichte gefunden über den Gedanken, was ist überhaupt Glück? Ich lese mal kurz vor. Eine Präambel aus China handelt von einem chinesischen Bauern und seinem Sohn. Der Bauer und sein Sohn sind sehr arm und leben mehr schlecht als recht. Die einzige Hilfe bei der Arbeit ist ein altes Pferd. Eines Tages läuft dieses Pferd weg. Alle Nachbarn kommen und bedauern den Bauern über sein Unglück. Der Bauer bleibt ruhig und fragt darauf zurück, woher wisst ihr, dass es Unglück ist? Nach einer Woche kommt das Pferd zurück und bringt 10 Wildpferde mit. Der Bauer und sein Sohn können sie einfangen. Wieder kommen die Nachbarn, diesmal gratulieren sie ihm zu seinem Glück. Der Bauer entgegnet, woher wisst ihr, dass das Glück ist? Beim Zureiten der Wildpferde stürzt der Sohn vom Pferd und bricht sich das Bein. Die Nachbarn kommen gelaufen, bedauern den Bauern wegen diesem Unglück. Der Bauer entgegnet wiederum, woher wisst ihr denn, dass dieses Unglück ist? Dann bricht der Krieg ein, viele junge Männer werden sterben, nicht aber der Sohn vom Bauern, da er wegen seines Beinbruchs nicht in den Krieg ziehen konnte. Interessant. Ich habe mir dazu gesagt, was ist Glück? Glück liegt nicht in den Dingen, sondern in der Bewertung einer Sache. Eigentlich steht das Wort glücklich vom Urtext her in der Mehrzahl. So, da habe ich zu meiner Frau gesagt, zähl mir doch mal 5 Dinge auf, über was du glücklich bist. Ich will sie nicht wiederholen. Waren schöne Sachen. Ja? So, aber ich will muss mal so sagen, wir müssen trainieren. Ich trainiere öfters mal und sage, wenn der Tag nicht so schön aussieht, für was kann ich glücklich sein? Da gibt es ein gutes Hilfsmittel. Wir haben ja fast alle ein Handy und die meisten haben ja schon ein 5G-Netz. Kennst du das 5G-Netz eines Christen? Kennst du es? Ich werde es euch mal sagen. Kann man sich gut merken. Fängt alles mit G an. Gottes Wort. Gebet. Geist Gottes. Unser Glaube. Und Gemeinschaft, die wir pflegen. Das sind zum Beispiel ein kleiner Hilfsmittel, um zu sagen, das sind meine Glückseligkeiten, in denen lebe ich. Man kann es nur noch erweitern, Friede mit Gott, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Himmelsbürger und so weiter und so fort. Dann kann man sich sagen, die Verheißung, in der ich lebe, Sieg über die Welt und so weiter. Dieser Mann hier hat sich also erstmal von bösen Dingen gemieden, weil er wusste, dass es nicht gut ist. Gottlose Menschen, was sind das für Menschen? Steht in Psalm 14. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott oder gibt kein Gott. So einfach ist es. Und wir leben so, wie wir wollen und wenn es dem anderen nicht schlecht dabei geht, kannst du das machen und dann ist alles richtig. Der Sünder hat falsche Vorbilder und falsche Maßstäbe. Im 1. Korinther 5 steht, wo die Korinther sich bekehrt haben, dass sie sich von bösen Sünden bekehrt haben. Solche wart ihr gewesen, ich will sie jetzt nicht aufzählen. Sie haben also in der falschen Richtung gelebt und haben in bösen Dingen verharrt. Auch ich bin ein Sünder in Gottes Augen, aber ich bin gerecht gesprochen, so wie ihr. Und ich habe nicht mehr den Wunsch, jeden Tag die gleiche Sünde zu tun. Der nächste ist der Spötter. Der Spötter, da wird sogar gesagt, du sollst keine Gemeinschaft haben, also sitzen mit Menschen, die den Mund sich zerreißen über Gott. Als der Jesus am Kreuz hing, haben die Leute verletzend, ätzend gespottet. Die haben zu ihnen gesagt, die Theologen, die Führer des Volkes, die Elitetruppe, die haben gesagt, steige jetzt vom Kreuz herab, dann fangen wir an zu glauben. Vorher können wir es noch nicht. Ist das nicht verletzend? Ist das nicht ätzend? So, jetzt haben wir in Vers 1 gesehen, was der Mann oder der Mensch nicht tut, er meidet. In Hiob 1, Vers 1 steht, da guckt Gott auf die Erde und guckt sich da ein Mann ein. Der hieß Hiob. Und der sagt, Hiob ist gerecht in meinen Augen. Er ist redselig und da steht was Interessantes dahinter. Und das Böse meidend. Hier sind wir. Das Böse, das Ungute meint. Es geht darum, um das Denkschema dieser Welt nicht zu unser eigen zu machen. Es geht nicht um die Menschen. Da kommen wir noch zu. Also, was erleben wir in Vers 2? In Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Also Vers 1 zeigt uns auf, was wir meiden sollen, wo wir uns von abwenden sollen, wo wir uns nicht anpassen sollen. Und Vers 2 wird sozusagen gesagt, jetzt musst du aber etwas für deine Glückseligkeit in Christus tun, um glücklich zu sein. Und da steht denn da, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, oder heute würden wir sagen, an das Wort Gottes. Und über sein Gesetz sind er Tag und Nacht. Worauf habe ich Lust? Worauf hast du Lust? Habe ich Lust zum Bibellesen? Wo ich noch gearbeitet habe, habe ich morgens meine Bibel gelesen und ein Andachtsbuch und danach die Zeitung. Und dann bin ich so um 5:30 zur Arbeit gegangen. Dann sagte meine Frau mal irgendwann zu mir, Wolfgang, du hast du den Text noch im Kopf? Den Text? Was für ein Text? Ich kann dir die Nachrichten sagen. Ich wusste den Andachttext nicht mehr. Ich dachte, mein lieber Mann, das kann es doch nur nicht sein. Dann habe ich so überlegt, also die tagespolitischen Themen, auch vom Ort her, haben mich eigentlich mehr bewegt und begleitet, wie der Bibeltext, den ich mir eigentlich als erstes zugerufen habe. Dann habe ich gesagt, so kann es nicht sein. Ich muss das ändern. Dann habe ich die Zeitung abgestellt und dann habe ich gesagt, ich will sie nicht mehr lesen. Das höre ich schon noch, was wichtig ist. Ich will bloß mal so sagen, wir können die Bibel lesen, oberflächlich hier rein und da raus und kriegen nichts mit. Aber hier wird gesagt, jemand hat so eine Lust an dem Wort Gottes, dass er sich die Zeit nimmt, darüber nachdenkt. Nachsinnen. Etwas tun, um glücklich zu sein. Dann gelingt es einem vielleicht, wenn man das Wort Gottes mitnimmt und in den Alltag nimmt, dass auf einmal sozusagen das Wort Gottes an meinem Herzen eine Wirkung haben kann. In Psalm 16, Vers 3 sagt was Interessantes. Da wird gesagt, ich will es nur zitieren, dass Gott Lust hat an seine Heiligen. Gott hat auch Lust. An euch einzeln hat er Lust und seine Wonne und seine Freude, wenn wir mit ihm unterwegs sind. In Psalm 40 sagt Jesus prophetisch, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott ist meine Lust. Also es heißt, ich bin gehorsam und will gehorsam sein und das ist meine Freude und das ist meine Lust. Asaf sagt in Psalm 63, er hat ja so sein Problem gehabt über den Wohlgang der ungläubigen Menschen, dass es ihnen so gut geht. Und als, da steht dann da die Kernaussage, als er hineinging in die Heiligtümer Gottes und das Ende der Gottlosen sah, dann klingelte es bei ihm und dann sagt er, Vers 25, neben dir habe ich im Himmel an nichts mehr Lust. Das ist die Lust, die uns gut tut. Das ist die Lust, die im Prinzip auch unser Herz beglückt. Warum soll ich nun Lust haben an der Bibel? Um mein geistliches Wachstum voranzutreiben, um die Bibel als geistliche Nahrung zu nehmen. In 2. Korinther 4 steht, wenn auch der äußere Tag, der äußere Leib verfällt, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Wie soll das gehen, wenn ich das Wort Gottes nicht aufnehme? Ich esse ja auch mindestens 3-mal am Tag, um am Leben zu bleiben. Und so müssen wir uns geistlich auch sozusagen ernähren. Warum soll ich Gottes Wort verinnerlichen oder darüber nachdenken? Damit ich in der Lage bin, bei Versuchung und Schwierigkeiten auf unterschiedliche Art und Weise, in rechter Weise zu reagieren. Als der Jesus versucht wurde, Matthäus 4, kennen wir ja alles, hat er ein Hilfsmittel, was dir und mir zur Verfügung steht. Und wisst ihr was? Hier, es steht geschrieben. Bloß wenn wir nicht wissen, was drin steht, können wir dem Feind es auch nicht entgegenschleudern. Es steht geschrieben, sagt Jesus, 3-mal. Weiß ich, was Jesus in seinem Wort geschrieben hat? Oder es wird gesagt, dass das Wort Gottes auch eine, Epheser 6, dass das Wort Gottes auch eine Waffe ist, um den Feind zurückzuschlagen. Und das Allerschärfste ist, muss ich lesen, das ist richtig ab, steht natürlich in Psalm 119 steht etwas, das passt wirklich auch zu dem letzten Thema, da wird gesagt, was ich mit dem Wort Gottes machen soll. Psalm 119, Vers 9, wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad reinhalten, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Wo bewahrt er das Wort? Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt. Also wir müssen das Wort Gottes so aufbereiten, dass es in unserem Herzen Niederschlag findet. So, wo? Was? Das Wort Gottes, die Aussagen Gottes als Warnung, als Verheißung und so weiter. Und warum? Steht dahinter. Damit ich nicht wieder dich sündige. Das ist die Möglichkeit, wenn ich auf das Wort Gottes rumkaue, darüber nachdenke. Die Israeliten sind früher, wahrscheinlich heute auch noch, durch die Straßen gezogen und haben so vor sich hingepuppelt, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte. Und wenn du das eine halbe Stunde machst, dann sitzt es und du vergisst es nicht und ich auch nicht. Mir kann sprichwörtlich nur geistlich was innerlich hochkommen, was ich vorher schon mal verinnerlicht habe. Und darum ist es gut, dass wir beim Nachsinnen ein schönes Bild wiederkäuen. Wenn ich also eine Kuh oder ein anderes Tier sehe, sitzt friedfertig auf der Weide und kaut und kaut und kaut und kaut. Wir wissen, dass die Kuh, weiß ich nicht, 7 Magen hat und ihnen kommt die gute Nahrung wieder mal hoch. Und es darf uns auch passieren, wenn wir einen wunderbaren Gedanken haben, dass es uns innerlich hochkommt. Und dann dürfen wir weiter kauen, damit der Herr uns wirklich auch nutzen kann. Maria wird gesagt in Lukas 2, Maria bewahrte alle diese Worte des Herrn und erwog es in ihrem Herzen. Apostelgeschichte 10, bei Petrus, interessante Sache. Als Petrus über das Wort Gottes nachsandt, da redete Gott konkret zu ihm. Also das ist eine Situation, wenn ich im Prinzip über ein Wort Gottes nachdenke und mir die Mühe gebe und rumkaue, dann kann es sein, dass Gott ganz persönlich in meine Situation reinspricht und ich weiß dann, wo es lang geht. David sagt in Psalm 19, sagt, lass das Reden und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Also wir sehen, dass Die Glückseligkeit eines Christens, der auf dem Weg ist, daher kommt, dass er erstmal sich von bestimmten Dingen fernhält, von den drei Dingen. Dann tut er etwas, dass er im Prinzip sich an dem Wort Gottes sättigt und darüber nachdenkt, was das Wort Gottes uns zu sagen hat. Und jetzt in Vers 3 kommt das Ergebnis, was dabei rauskommt. Da wird ein interessantes Metapher oder ein Bild gezeigt. Da wird gesagt, er ist oder sie ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Gepflanzt an Wasserbächen heißt, dass dieser Baum sich auch ernähren kann. Und er ist gewurzelt oder verwurzelt. Und von einem Baum sieht man das Entscheidende eigentlich nicht. Es sind nämlich die Wurzeln. Man sieht nur seinen Baum und die Früchte und die Blätter und so weiter, aber das Entscheidende sind die Wurzeln. Und unsere geistlichen Wurzeln sollen dort sein, wo uns Gott hingestellt hat. Und wir sollen in ihm verwurzelt sein. Ich will es mal so erklären. Einmal wird gesagt in der Bibel, Christus ist in mir. Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Klar, wissen wir. So, und in 2. Korinther 5, Vers 17 wird das Gegenteil gesagt. Ich bin in Christus. Also beide Seiten sind so tief und innerlich verbunden, dass sie verwurzelt sind. Jesus sagt ja auch von seiner Beziehung zu seinem Vater, ich und der Vater sind eins. Untrennbar. Und so sollte das also auch sein mit unser geistliches Leben, dass wir verwurzelt sind in ihm. Wurzeln nach unten und Früchte tragen nach oben. Nicht, dass wir als Baum sagen, guck mal, wie schön meine Äpfel sind, du kannst mal sie streicheln, aber kriegst du nicht, sondern die Früchte haben keinen Selbstzweck, sondern die Früchte sind wie die normalen Früchte für den anderen da. Das Entscheidende an der Sache ist, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, bist du bereit oder bin ich bereit, mich dort umtopfen zu lassen, wo Gott mich hinhaben will? Hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist so. Wir können nur ein Segen sein für Gott, wenn wir an der Stelle Wurzeln oder Wurzeln schlagen, wo Gott uns hinhaben will. Ich erkläre es gleich. Und wenn wir nämlich an der falschen Stelle stehen, kann es sein, dass die Wurzeln, so tief wie sie gehen möchten, nicht an die Wasserquelle rankommen. Elia kennen wir, der wurde von Gott am Bache Krit geschickt und sollte da ausharren. Was passierte? Der Bach vertrocknete im Willen Gottes. Und Elia vertraute ihm weiterhin. Gott hat zum Beispiel den Josef umgetopft. Sozusagen wissen wir die Geschichte. Jakob hatte 12 Söhne, einer hieß Josef und der hatte eine göttliche Verheißung. Die hat er auch durch ein paar Bilder ausgesprochen, wo sich sein Vater und auch seine Brüder nicht gerade glücklich gefühlt haben, dass sie sich als Ehre vor dem Josef niederbeugen sollten. Hatte aber eine zukünftige Bedeutung. Und es ging so weit, dass die Brüder ihn abgelehnt haben, gehasst haben und wollten ihn zu Tode bringen. Und durch Gottes Vorsehung und Schutz ist das nicht passiert. Wir schauen uns jetzt mal, den Bibelvers an. 1. Mose 49, Vers 22. Da wird etwas von einem jungen Fruchtbaum gesagt. Ein junger Fruchtbaum ist Josef, ein junger Fruchtbaum an der Quelle, seine Zweige ranken über die Mauer. Da haben wir also das Bild, dass jemand Frucht bringt, weil er sich von Gott umtopfen lässt, dorthin, wo Gott ihm gesagt hat, auch wenn er überhaupt nichts verstanden hat. Dieser junge Mann war auch alleine. Ich muss mal da ein bisschen reingucken, weil das richtig interessant ist. So, und jetzt gucken wir mal, ich lese mal dazu. Dieser junge Mann ist an der göttlichen Quelle, weil er sich hat umtopfen lassen. Er wendet sich vom Bösen ab. Ich lese es kurz vor. 1. Mose 39, als er bei dem Pharao war und hatte Hausgewalt, hat sich die gelangweilte Ehefrau dem Josef zugeneigt und wollte mit ihm schlafen. Und täglich steht sogar da, hat sie ihn genötigt. Wie schrecklich so eine Versuchung sein muss. Er hat sich dann losgerissen, wissen wir, er hat sein äußeres Kleid dabei verloren. Und dann drehte sie die Sache um und sagt, er wollte mich mir was antun. Und Josef kam in seinem Gehorsam ins Gefängnis. Er wendet sich vom Bösen ab. Und da steht da, 1. Mose 39, Vers 9, wie sollte ich dieses große Unrecht tun, gegen Gott sündigen? Er war alleine, er hätte mit der Liebe spielen können, um jetzt bei dem Thema von letzten Sonntag zu bleiben. Er hätte ein bisschen kosten können und sich vergnügen können. Hat es nicht getan, er hat Gott in seinem Herzen gehabt. Er war an der richtigen Stelle umgetopft, hatte seine geistlichen Wurzeln bei Gott. Im 2. Timotheus 2 wird sogar gesagt, bei solchen Situationen gibt es nur eins, den Rückwärtsgang rein. Flieht der jugendlichen Sünde. Gibt nichts anderes. Das hat er getan. Und dann das andere, Hinwendung, wie hier in Vers 3, Hinwendung zu seinem Gott. Und er bringt eine wunderbare Frucht. Wir wissen, dass er letztendlich der Ernährer geworden ist, weil er den geistlichen Weiterblick hatte, dass 7 Jahre Hungersnot kommen wird und hat Nahrung eingesammelt über den Pharao und so weiter. Und er wurde der Versöhner der Brüder. Er war also wunderbar fruchtbringend als junger Mann, einzeln und alleine, ohne Gemeinde, ohne Hauskreisleiter. Er hatte Wurzeln. Die wünsche ich mir, dass ich die auch habe. So, und der krönende Abschluss ist nämlich der, in Kapitel 41, Vers 51 sagt er was. Er heiratet dann, bekommt 2 Söhne. Der erste Sohn heißt Manasse. Wisst ihr, was Manasse heißt? Ich habe, da steht der Manasse, denn Gott hat mich vergessen lassen, alle Mühsal, alle Not des Hauses. Und der zweite Sohn heißt Ephraim. Und ist das noch besser? Und dem zweiten Sohn gab er den Namen, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land des unserem Gott, wir können also in der Wüste blühen mit unserem Gott, wenn wir an der richtigen Stelle sind. Da haben wir also ein gutes Beispiel von einem jungen Fruchtbaum. Und es wird gesagt, alles, was er tut, gelingt. Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt. In Psalm 92 wird gesagt, dass die Leute im Greisenalter, die gerecht sind, die mit Gott unterwegs sind und wandeln, sind saftvoll und grün. Wir können also geistlich, auch wenn wir vielleicht schon einen langen Bart haben und mit dem Kopf wackeln, geistlich so frisch sein, dass wir noch Saft haben, geistliche Saft und Energie und grün sind, wie ein grüner Baum. Jetzt kommt der Vers 4. nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, wie der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gesetzlosen Weg vergeht. Jetzt haben wir zwei Gegenüberstellungen. Es gibt also sozusagen zwei Wege, auf die wir unterwegs sein können. Einmal den Weg mit Gott und einmal den Weg ohne Gott. Jetzt haben wir uns angeguckt, wie jemand glückselig ist, indem dass er meidet, und dann glückselig ist, indem er sich einen neuen, tiefen Zugang zu dem Wort Gottes verschafft und mit diesem Wort unterwegs ist und ein Segen ist für andere und an der richtigen Stelle wurzelt und Gott ihn benutzen kann. Und jetzt kommt die andere Seite, dass es Menschen gibt, die einen anderen Weg wählen. Der Weg mit Gott, da sind wir unterwegs und können Frucht bringen. Weil wir wissen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir wissen, dass wenn ich mit Jesus und ihr mit Jesus unterwegs seid, dann ist es der lebendige Weg hier. Wir wissen auch nicht, was der morgige Tag bringt. Wir wissen aber, auf wessen Weg wir gehen. Wir gehen mit Jesus als unseren Wegbegleiter. Und es wird gesagt in Vers 6, Gott kennt den Weg des Gerechten. Ja, ich war vor einer Woche bei meiner Schwester, die ist sehr, sehr schwer krank. Schönblick. Ja, wir haben an ihrem Krankenbett gesessen und haben uns daran erinnert, dass Gott unsere Wege kennt. Und uns sieht. Und uns auch die nötige Kraft gibt, durchzukommen. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen, dir lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten und meine Augen werde ich über dir offen halten. Ist das nicht wunderbar? Gottes Augen bleiben offen über dich, dich und mich. Und will mir lehren den lebendigen Weg mit ihm. Ist ein lebendiger Weg. Ich weiß auch nicht, was morgen kommt. Das wissen wir alle nicht. Und dann gelingt unser Leben in der Nachfolge. Der Gerechte lebt im Segen Gottes, wenn er da ist, wo Gott ihn hingepflanzt hat. Und da möchte ich auch sein, auch wenn vielleicht andere das nicht verstehen. Wenn Gott mich umtopft und sagt, Wolfgang, jetzt musst du dahin oder zu der Person, dann mache ich mich auf den Weg. Ich möchte es jedenfalls sein. Und jetzt sehen wir den Weg ohne Gott. Da steht da, er wird vergehen. Da gibt es auch ein interessantes Bild. Bei dem Weg mit Gott wird der Gedanke gesagt, wir sind ja mit Christus, den Retter, unterwegs und wollen Frucht bringen. Und der Weg ohne Gott wird vergehen, der endet im Tod. Und die Leute, die ohne Jesus unterwegs sind, werden Jesus erleben als Richter. In Matthäus 7, Vers 13, 14, wo bei der Bergpredigt die beiden Wege aufgezeigt werden, der schmale und der breite Weg, wird gesagt, dass der breite Weg der Weg des Verderbens ist. Da ist ein Weg der Menschen, der gerade erscheint, aber als letztendlich ein Weg des Todes ist, steht Sprüche 14. Manchmal glauben die Leute, Asaf hatte das gleiche Problem, es läuft ja alles glatt, ich habe Reichtum, ich habe Erfolg, mir gelingt dies. Ich kratze so ein bisschen an der Grenze der Legalität, weiß auch meine Lohnsteuer zu frisieren, dass es kein auffällt und so weiter. Ich komme noch gut vorwärts und der Weg, der gerade sich zeigt, ist krumm am Ende. Jetzt könnte man zusammenfassend sagen, oh, ist doch gut, ich bin auf dem richtigen Weg. Die anderen sollen doch sehen, wo sie bleiben. Ist das meine Position? Nee. Ist das unsere Position? Nein. Wir sind hier als Himmelslichter und sollen die Menschen warnen. Zwei Bibelstellen, die das so ein bisschen deutlich machen, 2. Korinther 5, Vers 11 wird unsere Position dargestellt. Da wir den Schrecken des Herrn kennen, kennen wir ihn? Kennen wir das göttliche Gericht? Kennen wir es, in der Gottesferne sein zukünftiges Leben zu verbringen in der Ewigkeit? Da wir den Schrecken des Herrn kennen, was machen wir da? Wir überreden die Menschen. Wenn ich jemanden überrede, dann bin ich von einer Sache überzeugt. Und rede und versuche, ihn zu überzeugen, damit sie ihren Weg ohne Gott verlassen und den Weg des Lebens beschreiten. Steht in 2. Korinther 5, Vers 11. Dann gibt es noch eine andere Stelle in Hesekiel 33, wo gesagt wird, wo unsere Verantwortung auch sehr deutlich herausgestellt wird, dass wir den Gottlosen warnen sollen. Da steht, du wirst sonst sterben. Es bringt dir ewigen Tod ein, ewige Gottestrennung. Und da steht dahinter, wenn du ihn nicht warnst, lädst du Schuld auf dir. Das ist unsere Position, dass wir die Menschen warnen. Durch unsere Worte, aber zumindest durch unser Verhalten. Dass wir so leben, dass wir Himmelsbürger sind und nicht ewige Erdenbürger. Und jetzt kommt die Frage, auf welchem Weg bist du unterwegs? Auf welchem Weg sind wir unterwegs? Wir sind freiwillig auf irgendeinem Weg unterwegs, auf dem schmalen Weg oder auf dem breiten Weg. Bin ich mir bewusst, welches Ziel der Weg hat oder nicht? Hast du vielleicht Sehnsucht in deinem Herzen nach einem anderen Weg? Dann muss ich nochmal wiederholen, was schon gesagt wurde. Hier läuft zurzeit eine wunderbare Wegbegleitung, die Reise ins Land der Sehnsucht. Und wenn du Sehnsucht hast nach einem anderen Weg, weil dir der alte Weg ohne Gott Mühe macht, dann mach dich auf den Weg mit deiner von Gott ins Herz gepflanzte Sehnsucht und melde dich bei Andreas und Madeleine, dass du da vielleicht noch mitmachen kannst. Wichtig ist für uns, dass wir den lebendigen Weg mit Jesus genießen dürfen und kennen dürfen. Und dass wir, zusammenfassend möchte ich sagen, dass wir an der richtigen Stelle unterwegs sind, dass wenn Gott uns untopft, eine andere Aufgabe gibt, die keiner versteht, aber die Gott mir oder dir vielleicht klar macht, dass du dich dann auch umtopfen lässt, um dann an der richtigen Stelle zu sein, um dann geistliche Wurzeln zu schlagen. Wir können natürlich auch im Nichtstun Wurzeln schlagen, wie man so manchmal sagt. Das schlägt Wurzeln, dass wir für Gott brauchbar werden und dass dann der Segen Gottes ungehemmt durch uns durchfließen kann und dass wir wirklich Fruchtbäume sind, wie der junge Josef, der eine ganz schwierige Situation hatte und Gott in seinen Leben verherrlicht hat, dass er sogar seinen Kindern ganz wunderbaren Namen aus seiner Gottesbeziehung gegeben hat. Wir sind unterwegs auf dem Weg, den der Herr kennt.